Hallo bei 50 über 50. In diesem Podcast geht es um die zweite Lebenshälfte. Hier hörst du persönliche Geschichten und Gespräche mit ExpertInnen rund um die großen Themen des Älterwerdens. Wie kann man schön älter werden? Warum ist Schönheit im öffentlichen Auge an Jugend gebunden? Für solche Fragen habe ich heute den perfekten Gast. Wie wir so schön wurden, eine Biografie des Gesichts, so heißt das neue Buch von Rabea Weiser und heute reden wir hier darüber. Ab wann altern wir nicht mehr natürlich? Ziehen wir die Grenze bei Botox oder schon beim Zähneputzen? Ist es erstrebenswert, das Innere mit dem Äußeren in Einklang zu bringen? Wir haben viele, viele Fragen und versuchen, viele Antworten zu finden, hier bei 50 über 50 mit Rabea Weiser. Ist es erstrebenswerter, schön oder attraktiv zu sein?
Gut, dass du diese Unterscheidung gleich zum Anfang aufmachst. Ich glaube, fürs Lebensglück ist es erstrebenswerter, schön zu sein. Und Attraktivität ist etwas, was wir tatsächlich mit der Jugend langsam verlieren, wenn wir da nicht aktiv gegen anarbeiten möchten. Das, was Attraktivitätsstudien belegt haben, bezieht sich eigentlich immer auf junge, reproduktive Menschen, also in den 20ern. Okay. Jung, straff, glatt und fruchtbar.
Ja, okay. Das heißt, wenn wir jemanden sehen, den wir als attraktiv einstufen, dann wissen wir quasi, der ist gesund.
Genau.
Das ist ein Mensch, der in seiner vollen Blüte steht, der ist reproduktiv. Aber du sagst, dass diese Attraktivitätsmerkmale mit Schönheit nicht so viel zu tun haben, wenn ich dich richtig verstehe.
Genau, das ist diese äußere Attraktivität ist, wenn wir so wollen, zweidimensional. Schönheit können wir nur messen, wenn wir mit einer Person in einem Raum sind oder sie dreidimensional in Aktion erleben, wenn man Schönheit überhaupt so bemessen kann. Also es gibt philosophische Versuche, auch ganz interessante neuere Studien dazu. Aber Schönheit bezieht sich dann immer darauf, dass das Äußere mit dem Inneren zusammenfällt. Das ist quasi eine Untrennbarkeit gibt von einem schönen Körper und einem schönen Charakter. Beziehungsweise Schönheit wird bedingt durch einen schönen Charakter. Und das attraktive Äußere kommt dann dazu, um einen wirklich schönen Menschen auszumachen. Und das ist, wie wir uns vorstellen können, sehr, sehr selten. Mhm. Weil die meisten Menschen, die äußerlich attraktiv sind, müssen ja nicht zwangsläufig ein konstruktives Weltbild haben und sehr empathische Menschen sein und Menschen, mit denen wir gerne Zeit verbringen wollen, die wir all unseren Freunden vorstellen wollen. Das wäre das, was man so grob als einen schönen Charakter beschreiben könnte. Und diese Einheit von äußerer Schönheit und innerer Schönheit ist wahnsinnig selten. Also da hatten die alten Griechen schon einen Punkt, dass sie die schöne Helena quasi so als Vision, als Ideal, als unerreichbares Schönheitsideal dargestellt haben.
Mhm. Ich denke gerade so drüber nach, dass wir ja dann das Wort schön auch falsch gebrauchen eigentlich, ne? Also wenn wir jemanden sehen, in den Medien zum Beispiel, eine schöne Hollywood-Schauspielerin, die, da sagen wir ja, klar, da können wir auch sagen, sie ist attraktiv, aber eigentlich sagen wir, es ist eine schöne Frau, obwohl wir sie nicht kennen, obwohl wir vielleicht nur die Rolle meinen zu kennen, die sie uns irgendwie in 90 Minuten abliefert, aber dann ist es ja eigentlich total falsch, ne?
Nach meinem Verständnis schon. Also für mich war das im Sprachgebrauch immer so eine Unterscheidung zwischen hübsch und attraktiv auf der einen Seite und schön, wo für mich immer noch viel mehr Qualitäten dazugehört haben. Wenn man eben dieser ästhetisch-philosophischen Definition folgt, dann ist es tatsächlich auch so, dass eben, ja, ich vermeide eigentlich gerne diese Klischees, aber die wahre Schönheit kommt halt doch von innen und zwar nicht nur, weil wir uns gut ernähren und dann gesund aussehen, sondern weil da drin der Charakter steckt.
Mhm. Wie definierst du schönes Älterwerden?
Ich denke, dass mit dem Älterwerden, wenn man sich wirklich darauf einlässt, sich die Zeit nimmt, das zu reflektieren, auch Zeit nimmt, seine Ängste davor zu reflektieren, dass man innerlich daran wachsen kann. Also das klingt vielleicht ein bisschen eso, aber eigentlich in der Auseinandersetzung mit sich selbst und dem Rückblick auf die erste Lebenshälfte vielleicht und auf das, was man da erreicht hat, auch woran man gescheitert ist, woran man gewachsen ist, entwickelt man ja seine charakterlichen Stärken weiter. Also man arbeitet an dieser inneren Schönheit. Also ich finde, dass diese Stärke und das Bewusstsein von den eigenen Kompetenzen ein ganz, ganz großer Gewinn ist. Und gleichzeitig hat man natürlich damit zu tun, wie sich das Äußere verändert. Das kann man ja gar nicht abstreiten. Also einem selber fällt das natürlich am stärksten auf, wenn man in den Spiegel guckt und feststellt, oh Mensch, das war aber vor einem halben Jahr noch anders. Was mache ich denn jetzt damit? Vielleicht mache ich gar nichts. Vielleicht bin ich auch einfach zufrieden, weil ich gerade total tolle Projekte angeschoben habe und weil ich super gute Leute um mich rum habe, mit denen ich mich wohlfühle, so wie ich das früher noch nie hatte. Ich in meinem Leben am jetzigen Punkt habe das Gefühl, ich war noch nie zufriedener, auch wenn ich wahrscheinlich objektiv an anderen Punkten in meinem Leben attraktiver aussah. Aber glücklicher war ich noch nicht.
Das freut mich sehr zu hören. Das ist schön. Das ist was ich in ganz vielen Gesprächen auch höre, ne? Also, dass die Frauen, ich habe mit vielen 50 plus gesprochen, die sind ja nochmal ein Stück älter als du, aber dass halt mit jedem Jahr auch so eine Selbstzufriedenheit dazukommt, wenn es natürlich gut läuft, ne? Es gibt ja immer Faktoren, die das verhindern können. Das ist ja, steht ja außer Frage. Aber wenn wir jetzt nochmal das Äußere nehmen, glaubst du denn, dass man so durch den gesellschaftlichen Blick attraktiv oder schön altern kann überhaupt? Ist das überhaupt eine Option?
Ich denke, das verändert sich gerade. Also es verändert sich ja sehr, sehr viel in unserer Auffassung von Körpergestaltung gerade. Was ist möglich? Was wollen wir eigentlich alles machen? Und das Bild von älteren Menschen oder Menschen in der zweiten Lebenshälfte verändert sich natürlich auch parallel dazu rasant. Also es gibt so Langzeitstudien, die die deutsche Bevölkerung in den letzten 50 Jahren gemessen haben und die sagen, Menschen fühlen sich heute mit 74 bereit, ins Altern einzutreten. Mhm. Das war vor 50 Jahren 4 Jahre früher. Mhm. Also da dachten sie mit 70, sie wären alt. Und gleichzeitig gibt es andere Studien, amerikanische Marktforschungsstudien, die sehr viele, 3000 Leute befragt haben, Frauen, wann sie zum ersten Mal sich um das Älterwerden gesorgt haben. In der Generation der Millennials, ich bin Spätmillennial, war das mit 35. Und in der Generation, in der nachfolgenden Generation, Gen Z, war das mit 23. Wahnsinn. Und dazwischen liegt nicht viel Zeit. Dazwischen liegt aber meines Erachtens eine komplette Umwälzung der Mediennutzung. Und ich würde das darauf zurückbeziehen, dass der Fokus auf das Aussehen und der Jugendlichkeitswahn, das Bestreben für immer 23-jährig auszusehen, dass das eben auf allen medialen Kanälen so stark zugenommen hat, dieser Druck so stark zugenommen hat, dass Menschen mit 23 Angst haben vor dem Älterwerden.
Irre.
Und dann sehen wir, dass Kylie Jenner mit ist jetzt 29 ein Facelift macht. Also wir wissen auch von diesem präventiven Botox, soll man jetzt angeblich auch schon Mitte 20 machen, um das Gesicht zu präservieren, was man da hat. Und ich denke so, wow, okay, das Leben hat ja noch gar nicht angefangen für dich.
Ja, es ist Wahnsinn. Total. Also ich finde es, diese ganzen Eingriffe, wir haben gerade kurz das schon angerissen. Mir ist schon klar, dass Jugendlichkeit, Attraktivität, Schönheit mit glatter Haut verbunden ist und dass, wenn man älter wird, dass dann Falten kommen oder das eine oder andere hängt. Weil ich habe so ein ambivalentes Verhältnis dazu und ich saß diese Woche noch zum Mittag mit einer Freundin zusammen und ich habe ihr so davon erzählt, dass bei mir das so anfängt zu hängen und bla und die war direkt so, ja Schätzchen, ist doch kein Problem, machst du da, hier machst du noch das. Und sie selber macht das auch und hat gar kein Problem damit. Und ich frage mich so, warum gibt es die eine Sorte von Mensch, die quasi sagt, ich mache mir gar keine Gedanken, hier ist meine Methode, der Gedankenstopp, eben kurz irgendwie einen Filler oder sowas rein. Und ich sitze da und zermarter mir das Gehirn und leide im Grunde darunter, dass ich anfange zu hängen, aber bin überhaupt nicht bereit, solche Eingriffe irgendwie machen zu lassen.
Ja,
ne?
Ja.
Ohne eine Bewertung. Ich finde es ja von mir eigentlich auch blöd, weil ich könnte ja auch sagen, ja okay, dann gehe ich da auch zu diesem Beauty-Doc und dann muss ich mir diese Gedanken nicht mehr machen, weil die gehen ja einfach nicht weg.
Ja.
Und man muss ja halt so viel innere Arbeit machen, weißt du?
Ja, ja, klar. Wahrscheinlich ist es eine politische Einstellung, ob man das macht oder ob man es nicht macht. Also im Rahmen der Buchrecherche ist mir das schon sehr klar geworden, wie viel ästhetische Arbeit oder in der englischen Soziologie spricht man von aesthetic labor, von Frauen erwartet wird. Mhm. Also wie viel Geld und Zeit wir investieren sollen, um angenehm auszusehen. Erstmal ist das eine Unverschämtheit, dass Frauen eingeredet wird, dass sie angenehm oder nicht akzeptabel aussehen, wenn sie nichts machen. Und dann muss man ja auch ökonomisch sehen, woher soll denn die Zeit und das Geld kommen? Mhm. Oder wie sinnvollerweise hätten Frauen diese Zeit und das Geld aufwenden können oder einsetzen können? Also wenn sich Frauen für einen roten Teppich oder für einen Fernsehauftritt 4 Wochen lang Gedanken machen und 4 Wochen vorher anfangen mit irgendwelchen Treatments, damit sie dann am Tag X super snatched aussehen, dann denke ich mir so, ja, und in den 4 Wochen hättest du einfach richtig, richtig krasse Sachen machen können, dir neue Geschichten ausdenken können oder neue Projekte starten oder ne, was macht man mit seiner Zeit und mit seinem Geld? Und ich finde das schon wirklich unverschämt, was von Frauen da erwartet wird. Und deshalb denke ich, es ist eine politische Einstellung, es ist auch eine Einstellung zum Kapitalismus, zum Konsumverhalten, wenn man das alles so mitmacht, wenn man dem Druck nachgibt. Gleichzeitig kann ich alle Frauen verstehen, die dem Druck nachgeben, weil sie gelernt haben, dass optische Vorzüge sie auch beruflich weiterbringen oder sozial, privat weiterbringen. Und das ist bei allen Menschen eingeschrieben, ne? Also diese Bevorzugung attraktiver Menschen. Ja, und das politische Element daran ist, ob ich nur daran denke, wie ich mein eigenes Fortkommen sichere oder ob ich auch daran denke, was im Sinne des Kantschen Imperativs passieren würde, wenn das alle machen.
Mhm.
Also wo kommen wir hin, wenn Menschen sich nicht mehr trauen, ihr echtes Gesicht zu zeigen? Und das, was wir mit Frauen erleben, wird sich in den nächsten Jahren auch auf Männer oder auf Menschen aller Geschlechter legen, weil es einfach eine riesengroße Industrie gibt, die Menschen einredet, sie müssten sich optimieren.
Das fängt ja jetzt auch schon an, ne?
Genau.
Dass die Männer mit reinkommen.
Genau.
Ich fühle mich aber jetzt persönlich nicht so, als würde ich einen Akt des Widerstands leisten auf politischer Ebene. Mhm. Für mich ist das eher, es ist nicht so richtig ergründlich, aber es hat eher so was Moralisches, für das ich mich dann aber auch gleich wieder schlecht fühle, weil ich nicht übermoralisieren
genau,
will.
Genau.
Weißt du?
Ja, total. Ich finde das ein wirkliches Dilemma. Es geht überhaupt nicht darum, einzelne Personen für ihre Gestaltung oder für ihre Optimierungswünsche, für ihre Sehnsüchte, wenn man tiefer geht, zu kritisieren, weil diese Sehnsüchte haben wir oder kennen wir zumindest alle. Deshalb finde ich, es ist eine systemische Frage und man muss auch systemisch darüber sprechen. Und dann denke ich wieder, ja, und das tun Feministinnen seit 70 Jahren. Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir jetzt gerade so einen krassen Backlash erleben, weil eine ästhetisch-kosmetische Industrie aufwacht und vor allen Dingen das Segment der Frau ab 45 für sich entdeckt hat und da alles draufballert.
Ja.
Wird es denn irgendwann mal besser? So.
Das ist eine richtig gute Frage. Also was ich jetzt so für mich immer denke, ist, dass es so meine Aufgabe ist, mein Inneres dem Äußeren anzupassen. Weißt du, wie ich meine? Also nicht das Äußere, nicht, dass ich denke, ich habe einen Konflikt und ich fühle mich jetzt so, als ob ich zu alt aussehe, deswegen passe ich jetzt das Äußere mit einer einfachen Methode oder ne, mit einer Methode an, sondern ich versuche, wie du es vorher auch schon gesagt hast, mich so weiterzuentwickeln, dass ich meinen Frieden habe mit dem, wie ich mich auch verändere. Mhm. Wie stehst du dazu?
Ich sehe es genauso. Ich glaube, das, was ich am Anfang schon beschrieben habe, dass man wahrscheinlich in der zweiten Lebenshälfte nach Glück und Zufriedenheit sucht, aber weniger von außen als von innen. Und das, was ein Warensystem uns einreden möchte, ist das Gegenteil. Bitte sei nicht zufrieden, bitte sei unzufrieden mit dir. Bitte kauf dir dies, weil du hoffst, dass dein Leben dadurch besser wird.
Mhm.
Wenn du aber eine gewisse Lebenserfahrung hast und festgestellt hast, Attraktivität macht mein Leben nicht so viel besser, beziehungsweise hilft ab und zu, macht mich aber nicht glücklicher. Es gibt ja so viele wahnsinnig hübsche Menschen, die todunglücklich sind. Und das kann man nicht miteinander gleichsetzen. Das ist einfach nur ein Versprechen. Mhm. Da liegt darin natürlich auch eine Chance, zu sagen, okay, mein Aussehen lässt nach, aber ich habe jetzt so viel an innerer Stärke gewonnen. Meine Biologie sagt mir, das Aussehen ist gar nicht mehr so wichtig. Also wir können es ja auch so rumdrehen und sagen, der Körper sagt mir, Girl, du kannst jetzt ganz viele andere Sachen. Du musst dich nicht mehr nur auf deinen Körper verlassen. Mhm. Das zu finden ist ein sehr, sehr, glaube ich, sehr persönlicher Prozess. Mhm. Da findet jeder seinen hoffentlich eigenen Weg. Aber ich glaube, es ist mit sehr viel Zeit und Introspektion verbunden.
Mhm. Wie ist es bei dir?
Ich habe diese Arbeit gemacht.
Ah, also, du bist schon fertig.
Nein. Ah, das wäre toll. Nein, also ich habe mit Ende 30 schon einen großen Schnitt gesetzt in meinem Leben. Ich habe nach langer Zeit den Job gewechselt, eine langjährige Beziehung ist zu Ende gegangen. Ich habe angefangen, mich mit meinem Körper und meiner Psyche stärker auseinanderzusetzen und hatte einfach großes Glück, zum Zeitpunkt dieses Einschnitts immer an die richtigen Leute zu geraten, mit denen ich daran arbeiten konnte und die mich verstanden haben und das auf eine Weise, die sehr ganzheitlich nachhaltig war, wenn man so will. Also findest du eine Trainerin, die nicht einmal danach fragt, was vielleicht deine Gewichtsziele sind oder deine Shaping-Ziele, sondern die sagt, wir machen jetzt Gewichtstraining, weil du brauchst mehr Stärke. Du hast jetzt gerade eine sehr anstrengende Phase oder das und das stresst dich, diese und jene Situationen stressen dich, da machen wir jetzt das gegen. Mhm. Also es ging immer darum, wie werde ich innerlich stärker. Mhm. Dass sich das irgendwie auch äußerlich zeigt, passiert von alleine. Mhm. Das war aber nie geplant. Und das war so ein Prozess in den letzten 5 Jahren, der jetzt tatsächlich dann auch in diesem Buch, glaube ich, gemündet ist. Mhm. Weil das Fragen waren, die ich mir immer schon mal beantworten wollte und nie die Zeit hatte. Mhm. Und weil ich nicht wusste, dass ich überhaupt eine Buchstrecke schreiben kann. Mhm. Weil ich immer eher kürzere Formen geschrieben habe. Und einfach eine ganz große Freiheit und Zufriedenheit darin gefunden habe.
Mhm. Werbung. Mal ehrlich, über unseren Intimbereich wird oft nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Aber wir bei 50 über 50 reden offen. Denn Scheidentrockenheit betrifft mehr als jede zweite Frau über 45. Die Ursache ist oft ein lokaler Östrogenmangel, wie zum Beispiel nach den Wechseljahren, in der Stillzeit, durch Einnahme der Pille oder durch eine Krebstherapie. Die Intimhaut wird dünner, trockener und somit empfindlicher. Das kann schmerzhafte Folgen haben. Die gute Nachricht, Beschwerden können auch mit Befeuchtungspräparat von Kade Hydro gelindert werden. Ohne Hormone, aber mit Hyaluronsäure. Die verschiedenen Darreichungsformen, Ovula, Gel und Creme, bieten individuelle Lösungen für individuelle Bedürfnisse. Für alle, die eine einfache und hygienische vaginale Anwendung bevorzugen, gibt es das Kade Hydro Befeuchtungsgel mit Applikator. Das Gel spendet intensive Feuchtigkeit für Vagina und Vulva, dem äußeren Intimbereich. Auch in der Stillzeit und vor dem Geschlechtsverkehr geeignet und es ist hautfreundlich zu unserem Mikrobiom. Mit Hyaluronsäure, frei von Hormonen, Duft und Farbstoffen, ideal bei Scheidentrockenheit mit Juckreiz, Brennen und Schmerzen beim Sex. Besonders praktisch, der Applikator ermöglicht eine einfache vaginale Gelanwendung. Besonders geeignet für Frauen in und nach den Wechseljahren und für alle, die sich in ihrem Körper wieder wohl und frei fühlen möchten. Bei Scheidentrockenheit Kade Hydro, Befeuchtung, die begeistert. Kompromisslos gut. Mehr Infos und die passenden Produkte für dich findest du in den Shownotes. Danke an Dr. Kade für die Unterstützung dieser Episode. In dieser Folge habe ich auch noch einen zweiten Werbepartner. Die meisten von uns wissen, dass unser Körper mit zunehmendem Alter ab Mitte 20 weniger Kollagen produziert. Aber wusstet ihr eigentlich, wie viel das tatsächlich ist? In den ersten 5 Jahren der Wechseljahre verlieren wir bis zu 30% des Kollagens in unserer Haut. Das wirkt sich nicht nur auf unser Aussehen aus, Kollagen ist auch wichtig für die Gesundheit von Gelenken, Muskeln und Knochen. Deshalb vertraue ich auf True Collagen von Ancient & Brave. Und in den wärmeren Monaten liebe ich es besonders in kalten Getränken. Ich rühre es morgens einfach in meinen kalten Tee oder in ein Glas Mandelmilch. Es ist völlig geschmacks- und geruchsneutral. Es löst sich leicht auf und passt zu fast allem. Die darin enthaltenen hydrolysierten Kollagenpeptide Typ 1 werden leicht vom Körper aufgenommen und ich merke den Unterschied. Meine Haut ist glatter und praller. Laut einer klinischen Studie erlebten die TeilnehmerInnen eine 36% stärkere Ausstrahlung der Haut und einen 31% geringeren Kollagenabbau für straffere Haut. Klingt viel, ist es auch. Und falls ihr, wie ich, nachmittags einen gesunden Energieschub braucht, probiert unbedingt den Kakao plus Kollagen auf Eis oder als leckere heiße Alternative zum Kaffee. Ist einfach lecker und ganz ohne Süßstoffe. Und hier mein Bonus für euch. Mit dem Code 50über50 bekommt ihr 20% Rabatt auf euren ersten Einkauf. Schaut einfach mal auf ancientandbrave.de vorbei. Vielleicht ist das ja genau das Sommergetränk, das auch ihr sucht. Werbung Ende. Ist auch ein ganz wunderbares Buch. Also man lernt so viel, ne? Man lernt einfach wahnsinnig viel über gesellschaftliche Zusammenhänge, über Kulturgeschichte und ja, also ich finde es ganz toll. Ich habe es sehr verschlungen, dein Buch. Kann ich nur jedem empfehlen zu lesen, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt nochmal über das Älterwerden nachdenken und über Natürlichkeit und das sich selber annehmen, was findest du, wo ist vielleicht ein gewisser Kipppunkt ins zu viel? Weil, also ich mache schon, ne, ich lackiere mir meine Nägel und ich habe eine Gesichtscreme und probiere dies und das aus und ich färbe meine Haare. Also ich greife ja auch in meine Natürlichkeit ein, ne? Ist ja nicht so.
Jede Art von Hygienearbeit ist ein Eingriff in, genau, ja. Eingriff in Naturbelassenheit, ja.
Genau. Und trotzdem haben wir ja aber eine Vorstellung von natürlichem und eher unnatürlichem Alter. Wo ist denn diese Grenze?
Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Die Grenze war ja mal dort gezogen, wo man sehr deutlich sehen konnte, dass jemand nachhilft. Und diese Grenze ist fast unsichtbar geworden. Also wir haben in den letzten 2 Jahren auf dem roten Teppich in Hollywood so viele krasse Makeover gesehen von Menschen, die plötzlich 10, 20 Jahre jünger wirken. Und wir sehen nicht mehr die typischen zurechtgezurrten, überstrafften Gesichter bei diesen Personen, sondern wir sehen, wow, du siehst jünger aus. Wenn du jetzt zum ersten Mal auf diesen Teppich treten würdest, würde niemand merken, dass irgendwas mit dir los ist, dass irgendwas anders ist. Nur Menschen, die dich schon seit 20 Jahren sehen, merken, das ist jetzt aber anders. Okay, gut. Also die Techniken sind so viel besser geworden. Und auch da setzt sich das Natürlichkeitsgebot, was eigentlich Menschen schon immer hatten, wenn sie sich mit Schminke oder mit Hilfsmitteln optimiert haben, das setzt sich durch. Denn es soll nicht gemacht aussehen. Wir möchten ja eigentlich unsichtbar optimiert aussehen. Also das gut gemachte Gesicht sieht nicht gemacht aus. Und da kommen wir jetzt langsam hin, auch weil sich eben die Techniken verbessern, weil mehr Wissen über die Inhaltsstoffe im Umlauf sind, weil wir wissen, dass es überfüllte Gesichter gibt, dass Filler migrieren können und im Gesicht wandern können, dass Botox auch gegenteilige Wirkungen haben kann, also dass die Augenbrauen anstatt nach oben zu wandern plötzlich runtersacken oder runtergedrückt werden, weil bestimmte Muskeln nicht mehr das tun, was sie vorher getan haben. Da ist einfach sehr, sehr viel mehr Wissen im Umlauf und deshalb werden diese gemachten Gesichter auch immer unkenntlicher. Ich glaube, diese Grenze gibt es nicht mehr. Also es ist eine sehr persönliche Grenze. Es ist eine Grenze, die durch Geld definiert wird, durch auch moralische Bedenken, wie du gesagt hast. Will ich wirklich schneiden? Will ich meinen Körper bewusst verletzen? Also das ist für ganz viele Menschen eine moralische Hürde. Und wenn ich nicht schneiden will, was kann ich dann stattdessen machen? Also welche minimalinvasiven Treatments gibt es? Auch da wird so viel entwickelt. Dinge, die du jeden Tag machen musst, sonst hast du gar keinen Effekt. Also sonst geht der Effekt auch wieder sofort weg. Mhm. Und dann ist man in so einer unendlichen Spirale von Aesthetic Labor und kommt da gar nicht raus. Ich könnte natürlich den ganzen Tag mich damit beschäftigen, wie ich straffer bin. Und dann werde ich wahrscheinlich nächsten Monat auch ein bisschen straffer aussehen. Ich habe aber anderes zu tun und finde das andere wichtiger und erfüllender.
Ja, und wenn du da dann nicht dranbleibst, wie du sagst, dann siehst du übernächsten Monat halt wieder nicht straff aus. Und
genau.
Dann fängt ja. Der ganze Kram wieder ja. Von vorne an. Ne?
Also es tut mir leid, da habe ich keinen ultimativen Tipp und ich, ich will auch auf gar keinen Fall dafür werben, sich vorm Älterwerden zu verstecken. Ich weiß nur, dass wir alle dazu neigen.
Mhm.
Also dass wir alle irgendwie damit hadern, wenn sich unsere Gesichtskonturen auflösen. Und es ist eine sehr persönliche Frage, woher man die Stärke nimmt, da nicht gegen anzuarbeiten.
Mhm.
Ich möchte Aesthetic Labor nicht befördern, möchte eigentlich eher mit dem Buch, auch wenn ich das teilweise detailliert beschreibe, was man alles machen kann oder was Menschen in den letzten 2000 Jahren gemacht haben, möchte ich doch nicht dazu aufrufen, das nachzumachen, sondern eher ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wir darüber reden können und wie wir es systemisch, politisch, gesellschaftlich begreifen können, was da passiert, was uns eingeredet wird und wie wir darauf eben, ja, wie wir damit umgehen können und uns möglicherweise dem auch entziehen. Weil ich glaube, dass in den letzten 20 Jahren durch Social Media, durch digitale Medien, durch eine wahnsinnige Bildproduktion von optimierten Menschen sich auch langsam unser Bild von Menschlichkeit oder von menschlichen Körpern verschiebt. Wir sehen halt ganz viel, was nicht mehr naturbelassen ist. Und denken, dass das normal ist. Ich meine, es ist ein völlig normaler Vorgang, dass das, was wir sehen, unsere Vorstellung davon prägt, was möglich ist und was wir wollen. Und ich glaube, dass wir gerade, das sieht man eben auch daran, wie Jugendliche auf Social Media und diese digital oder chirurgisch optimierten Gesichter reagieren, dass wir gerade ein bisschen das Gefühl dafür verlieren, wie Menschen tatsächlich aussehen.
Du sprichst ja in deinem Buch auch vom Zenit der Schönheit. Ist es das, was du meinst?
Ja, gut, das mit dem Zenit der Schönheit ist so ein bisschen ironisch gemeint, weil wir denken natürlich, alles, woran wir arbeiten, es kann nur besser werden.
Mhm.
Und tatsächlich, der medizinische und technische Fortschritt gibt dem ja auch in gewisser Weise recht. Aber ist es dann wirklich schön, wenn alle Menschen glatt und straff und schlank sind? Das, was wir eigentlich in den nächsten 10 Jahren erwarten können. Immer vorausgesetzt, dass man die Mittel hat, das alles mitzutanzen. Also es ist natürlich nicht günstig, auch wenn es jetzt um Ozempic und solche Sachen geht.
Ja.
Aber wollen wir das? Wollen wir, dass alle Menschen so aussehen? Das ist schon eine Gruselvorstellung eigentlich. Und mit Schönheit, wie gesagt, hat das dann sehr, sehr wenig zu tun. Wie sollen wir denn eigentlich Schönheit noch erkennen, wenn alles glatt gezogen ist? Ich glaube nicht, dass das so an den Haaren herbeigezogen ist, dass man Falten auch schön finden kann. Ne? Mhm. Also diese Lebenslinien, die sich da einschreiben, sind eben Ausdruck der inneren Schönheit.
Mhm. Ja, und ich meine, ich muss jetzt gerade dran denken, ich glaube, es ist ja auch so, dass wenn man gewisse Substanzen ins Gesicht bekommt, dass nicht nur sich das Gesicht verändert, sondern dass du zum Beispiel weniger Empathie für dein Gegenüber haben kannst, weil du nicht mehr spiegeln kannst, irgendwie was bei dir los ist, und dann kannst du das auch wieder nicht lesen. Also das heißt, es hat ja gesellschaftlich ganz krasse Konsequenzen.
Genau, du sprichst an, dass man, wenn man sich bestimmte Gesichtspartien durch Botox lähmen lässt, dass man nicht mehr empathisch andere Gesichter auslesen kann.
Mhm.
Ne? Das ist eine Vermutung, dazu gibt es auch erste Studien. Es gibt noch nicht genug Studien und auch nicht Langzeitstudien, aber ich würde jetzt erstmal sagen, klingt plausibel und wäre dramatisch, weil wir ein wahnsinnig wichtiges Kommunikationsfeature verlieren. Das Gesicht ist ja in erster Linie eine Kommunikationsfläche, wo wir ausstellen einerseits unsere Gesundheit oder unseren Identitätszustand und auf der anderen Seite, wo 4 von 5 unserer Sinne versammelt sind. Das ist quasi so ein Screen. Die ganze Zeit wird gesendet und empfangen. Und wenn wir uns die Fähigkeit nehmen, Mimik auszulesen und empathisch darauf zu reagieren, verlieren wir natürlich auch einen wesentlichen Faktor für unseren sozialen Umgang. Das ist mit das Wichtigste, was das Gesicht leistet.
Ja, also wirklich dramatisch, ne? Mhm. Wenn es denn wirklich so ist.
Ja. Müssen wir beobachten.
Das beobachten wir auf jeden Fall. Ich würde ganz gerne nochmal auf zwei konkrete Beispiele eingehen. Mhm. Pamela Anderson hörte ja vor einigen Jahren auf, Make-up zu tragen. Und ich fand, das war schon ein Phänomen, weil die Leute ja ganz begeistert darauf reagiert haben. Und ich wollte dich mal fragen, ob du das Phänomen erklären kannst, warum sie jetzt die Einzige sein darf, die sich so zeigen darf und warum das bei ihr auf einmal toll ist.
Voraus möchte ich schicken, dass ich Pamela Anderson total super finde. Ich finde, sie ist eine ganz humorvolle, kluge Frau. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass das eine Inszenierung ist. Sie hat sich ein großes Comeback überlegt und wollte gewissermaßen alle Erwartungen unterlaufen. Mhm. Also wollte einfach alle herausfordern und schockieren. Sie hat sich, glaube ich, in dieser Netflix-Doku 2023 ungeschminkt gezeigt. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, dass man sie gesehen hat, aber da war so, okay, so sieht sie also aus, wow. Natürlich ist das dann so ein Moment, das traut sie sich. Und wahrscheinlich hat sie tolles Feedback dazu bekommen oder mit der Produktion das auch genauso geplant. Und dann hat sie sich bei der Fashion Week in Paris ungeschminkt gezeigt. Da war aber die Vogue die ganze Zeit dabei. Also das war schon auch... Ne, das war sicherlich vorher besprochen. Mhm. Du machst ja keine volle Produktion mit der Vogue und ziehst tolle Vivienne Westwood-Kleider an, wenn nicht auch jemand fragt, und was sollen wir mit Haaren und Make-up machen?
Ja.
Also diese Frage kam sicherlich. Mhm. Und dann wurde auch mit ganz großer Sicherheit vorher besprochen, nee, möchte ich nicht. Mhm. Machen wir jetzt mal so, wow, okay. Dann hatten sie ein Thema und dann haben sie es groß gemacht und alle freuen sich, dass eben eine Frau über 50 dazu steht, wie sie aussieht und vor allen Dingen so anders, also das Gegenteil von dem ausstellt, als dass man sie vorher kannte.
Ja.
Sie war ja eigentlich immer krass geschminkt, zurechtgemacht, übersexualisiert im Gesicht. Zeitgleich hat sie eine Hautpflegemarke mit aufgebaut. Auch das ist natürlich ein toller Marketing-Effekt, wenn du wenn du zeigen willst, dass deine Pflegemarke funktioniert, dann solltest du nicht unbedingt Tonnen von Make-up da drüber schmieren. Also das hat schon alles funktioniert. Also deine Frage zielt ja in verschiedene Richtungen. Die Menschen sind begeistert, weil es was Neues ist, weil es eine Art von Subversion ausdrückt und weil es zu dem passt, was wir gerade erleben. Einfach, dass Frauen ab 45 sich selber mit sehr viel Größe und Selbstverständnis wahrnehmen und auch ihre eigenen Interessen durchsetzen wollen oder sich davon abwenden, was andere von ihnen bisher erwartet haben und einfach Dinge neu erfinden, Dinge machen, Dinge Startups gründen oder Marken gründen, die sie bisher vermisst haben. Also diese neue Stärke, diese Sichtbarkeit von älteren Frauen sehen wir auch überall. Ne? Sehen wir in der Wirtschaft, sehen wir in Filmen, Büchern, Serien. Das Tolle ist, wenn dann eine Frau sich tatsächlich so darstellt, wie sie ist, vermeintlich, also immer in Klammern, das ist eher No-Make-up-Make-up als komplett ungeschminkt. Ja, ich finde es super und gleichzeitig, es ist eine Inszenierung. Mhm. Also wie schockierst du? Kim Kardashian blondiert sich dann mal komplett und macht die Augenbrauen weiß. Und ein früheres Sexsymbol macht's halt so. Also
ja, aber es ging ja jetzt Bilder rum, auf denen sie wieder geschminkt war.
Die sind aber alt.
Das sind die, ja, weil ich habe nämlich auch, die sind, glaube ich, von 2012, ne?
Nee, also ich glaube, dieses Bild, was jetzt kürzlich rumging, das ist von 2023, von diesem Visagisten.
Mhm.
Es ist, glaube ich, auch schon wieder gelöscht. Also,
okay. Ja, ich habe es nämlich auch nicht gefunden. Ich habe dann auch nur quasi...
Ich glaube nicht, dass sie dahin wieder zurückgeht, so schnell eben, weil es gar nicht zu der Marke passt, die sie jetzt gerade aufbaut.
Also hat es auch kapitalistische Gründe am Ende, meinst du?
Alles hat kapitalistische Gründe.
Damit wir bei Kris Jenner wären.
Oh ja.
Also die ist ja 69 und die hat jetzt einen Facelift gemacht. Du hast das Foto bestimmt gesehen.
Ja.
Ich finde das unglaublich. Die sieht ja so jugendlich aus.
Ja.
Also wie 30 oder so.
Ja.
Was sagst du zu diesem Phänomen? Also, weil das finde ich schon krass, wenn man sich 40 Jahre aus dem Gesicht rausschneiden lässt. Das hat ja nichts mehr mit, ne, mit dem zu tun, was du auch meintest, dass die Eingriffe immer minimaler werden und es sieht nicht mehr gemacht aus. Das sieht ja absolut gemacht aus.
Ah, okay. Also ich finde, es ist gut gemacht.
Das finde ich auch, aber der Unterschied ist
Der Unterschied ist toll, aber das meinte ich eben nicht. Also du siehst einen Unterschied und du siehst einen Effekt, aber du siehst nicht, dass da irgendwas komisch zusammengenäht, gestrafft, überpolstert oder so. Also es sieht absolut normal in Anführungszeichen aus, nur eben 30 Jahre jünger. Mhm. Bei Kris Jenner geht man davon aus, dass das jetzt ihr fünfter Facelift war und dass auch sie zu einem bestimmten Doktor in Manhattan gegangen ist, der diese ganzen sehr, sehr dezenten Glow-Ups in den letzten 2 Jahren durchgeführt hat. Es ist eine Handschrift. Auch interessant, ne? Was kann eine Handschrift sein, wenn sie unsichtbar wird. Ne, wenn du viel Geld hast und es so haben möchtest wie Brad Pitt, Christina Aguilera, dann gehst du zu dem.
Warum wissen wir so viel darüber? Warum ist das so interessant für uns?
Ich glaube, weil das Versprechen, dass es geht, macht uns einerseits neugierig, andererseits natürlich auch Neid und Missgunst und ein bestimmter Beschämungswille auch. Also zu sagen, ah, guck mal, ja, das ist alles nicht Natur, ne? Hat sie jetzt gemacht. Das Lästern darüber, dass Menschen es nicht auf natürliche Weise schaffen, schöner zu werden. Und dann eben diese moralische Instanz, die in uns spricht, wenn sich Menschen bewusst verletzen. Also da gibt es Studien aus der Moralpsychologie. Einerseits diese Körperverletzung, die selbst oder freiwillig zugeführte. Und dann eben dieser erschlichene Wettbewerbsvorteil, weil es einfach in uns allen drinsteckt, dass attraktivere Menschen soziale Vorteile genießen. Ich glaube, das macht die Faszination aus. Und ich finde, auch da ist eine Frage, die ich mir nicht beantworten kann. Einerseits gehe ich immer davon aus, dass Aufklärung über alles gut ist für Gesellschaften. Je mehr wir wissen, desto besser können wir entscheiden, ob wir es wollen oder nicht. Und ich frage mich das immer, ob es wirklich gut ist, wenn Menschen freimütig erzählen, was sie alles machen lassen, wer es macht, wie es geht. Also ich verstehe, dass diese, auch die Chirurgen eine Aufklärungsarbeit leisten, wenn sie sagen, schaut mal, darauf müsst ihr achten, das kann Probleme bringen, so und so funktioniert das. Die besprechen ja auch gegenseitig schon ihre Arbeiten. Also der eine Chirurg kommentiert das, was der andere gemacht hat. Und ich frage mich, ob das so gut ist, wenn wir noch mehr wissen darüber, was man alles machen kann, um sich das Leben aus dem Körper zu schneiden.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke für die Einladung.